Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Vorstellung der 5 Nominierten in der Kategorie Sachbuch beim Preis der Leipziger Buchmesse. Ja, Sie sehen hier auf der Bühne Leonhard Horowski, sitzt am äußeren rechten Rand. Daneben sitzt Klaus Reichert, Jörg Später, Barbara Stolberg-Rillinger und Volker Weiß. Leonhard Horowskis Buch heißt Das Europa der Könige, Macht und Spiel an den Höfen des 17. und 18. Jahrhunderts und ist im Rowohlt Verlag erschienen. Klaus Reicherts Buch heißt Wolkendienst, Figuren des Flüchtigen bei S. Fischer. Jörg Später hat eine Biografie über Siegfried Krakauer geschrieben im Suhrkamp Verlag. Barbara Stolberg-Rillinger über Maria Theresia bei C.H. Beck. Und Volker Weiß, ein Buch über die autoritäre Revolte, die neue Rechte und der Untergang des Abendlands. Wir beginnen nun mit Leonhard Horowski.
Ja, Herr Horowski, Sie sind Frühneuzeithistoriker und habilitieren sich gerade mit einer Arbeit über die brandenburgisch-preußischen Staatsminister, soweit ich das weiß. Und Ihr Buch, mit dem Sie hier nominiert sind, das sind tatsächlich über 1000 Seiten über die Welt vor 1789, das, was man so Ancien Regime genannt hat, die letzten 150 Jahre. Und ich weiß, dass Sie sehr, sehr lange eigentlich fasziniert sind von der Welt des Adels. Woher kommt das?
Viele Faszinationen fangen ja in einem kindlichen Alter an, wo man nicht ahnt, worauf man sich einlässt. Und das fing in meinem Fall tatsächlich ganz naiv an, so um 10 Jahre herum, wo man genauso gut hätte Briefmarken sammeln können. Oder ich hatte vorher eine zoologische Phase und fing dann an, mich für Genealogie zu interessieren. Aber sehr schnell kommt man dann halt dazu, vom Sammeln, also Könige, Verwandtschaftsverhältnisse, adlige Verwandtschaftsverhältnisse, kommt man sehr schnell vom Sammeln dazu, dass man eben feststellt, dass das eigentlich großartiger an dem Thema ist, dass man da im Grunde eben einen Riesenplot hat. Also man hat ein Universum, mit dem kein fiktionales Universum mithalten kann, von Lebensgeschichten und Ereignisgeschichten, die ineinander greifen, ganz natürlich und eben nicht, weil irgendjemand das genial konstruiert hat, sondern weil diese Dinge sich so ergeben haben aus den historisch-politischen Strukturen und man also da von einer Geschichte in die andere hineinkommt.
Das Interessante ist, glaube ich, für viele Leserinnen und Leser, der Effekt, dass man vielleicht doch relativ wenig weiß über diese historische Epoche im Vergleich zu vielen anderen. Also man hat so eigentlich das Stichwort Absolutismus im Sinn und da ist dann ein Herrscher, der eigentlich das Sagen hat. Das ist so quasi das, was man so irgendwie abgespeichert hat. Und in Ihrem Buch hat man eine enorm differenzierte und vielgestaltige Welt, die Sie da vorführen. Auch eine internationale Elite eigentlich, kann man irgendwie sagen. Eine Sache, die sich dann immer dann aufdrängt, mein Gott, die sind alle so miteinander vernetzt und haben so eine enorme einen Austausch und führen trotzdem permanent Krieg gegeneinander. Diese naive Frage muss ich Ihnen jetzt nochmal stellen. Wie funktioniert das?
Ja, also man kann halt in der Zeit, die ich untersuche, zwischen etwa 1650 und 1800, man kann den europäischen Herrscherhäusern und dem Adel, der ihnen dient und mit ihnen nicht identisch ist, aber mit ihnen in einer ganz schwierigen Symbiose lebt, man kann denen da halt zuschauen in einer Zeit, als sie noch keine natürlichen Feinde hatten, außer einander gegenseitig. Die konnten noch nicht befürchten, dass ihr System gestürzt wird. Es gab noch keine Vorstellung von Konservatismus oder
also keine Ideologie,
weil Konservatismus ja bedeutet hätte, man muss das Alte verteidigen gegen das Neue. Und die Vorstellung gab es noch gar nicht. Und es ist die Zeit, in der die großen Kämpfe um Religion vorbei sind und die Zeit, in der die großen Kämpfe um Ideologie deswegen noch nicht angefangen haben. Und das Resultat ist, dass diese dynastischen Staaten, die erst ganz, ganz langsam dabei sind, in Nationalstaaten zu morphen, dass die halt untereinander politisch, strategisch in jeder denkbaren Kombination kompatibel sind. Wenn man das vergleicht mit sowas wie Kalten Krieg, Sowjetunion und USA, hätten sich nicht von einem Tag auf den anderen verbünden können. Aber Frankreich und England, Frankreich und Österreich konnten das. Und deswegen gab es Koalitionen, die ständig auseinanderfallen konnten, weil es jeder Dynastie um ihre eigene Vergrößerung ging und sie dafür bereit waren, jedes denkbare Bündnis einzugehen. Es kommt dazu, dass eben es auch noch natürlich keine Kontrolle der Regierenden durch die Bevölkerung gibt und deswegen eben auch dass die Herrscher überzeugt sind, dass auch ein verlorener Krieg sie nicht die Herrschaft kostet, ja, weil ihre Dynastien seit Jahrhunderten immer auf dem Thron gesessen haben.
Sie selber beschreiben das eigentlich als also das Theorem einer der uns nächsten Fremde, glaube ich, formulieren Sie. Und das bedeutet also eigentlich, dass es eine uns fremd gewordene Welt ist. Sie schlagen allerdings einen Ton an, auf eine darstellerische Form, die eigentlich, so jedenfalls mein Effekt, das Ganze sehr nah wieder an uns heranrückt. Ja. Ist das dann nicht ein kleiner Widerspruch?
Also ich denke, das ist notwendig, aber es ist eine wichtige Frage. Also ich sage tatsächlich, die frühe Neuzeit, physische Sprache der Zeit schreibe und das dann ins Deutsche übersetze, ist es erstens extrem glatt und würde heute sehr seltsam wirken, aber es war etwas völlig anderes, als wenn ich im Deutsch dieser Zeit schreiben würde. Das ist unglaublich holzig und das macht ganz großen Spaß, ist aber auch unlesbar, wenn man da mehr als 10 Seiten am Stück hat und nicht gerade Fachidiot ist, der das halt tun muss. Das heißt, es gibt nicht die Sprache der Zeit. Und wenn man es dann trotzdem versucht, die Sprache der Zeit zu reproduzieren, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man ist ein Genie und erfindet eine Sprache, die so klingt, als sei sie die Sprache der Zeit. Das nehme ich nicht für mich in Anspruch, das zu können. Oder 99% der Fälle, es kommt was raus, das sich liest, wie Sachertorte mit Sirup schmeckt. Also nicht so toll. Ja. Und dann lieber so.
Eine Frage hätte ich noch, weil es bei der Lektüre des Buches auffällt. Sie haben schon auch eine große Lust an der Kategorie des Zufalls, habe ich den Eindruck. Also das ist ja auch für den Leser, glaube ich, ein interessanter Effekt. Man selber hat ja bei historischen Themen oft die klügere Sicht des Nachgeborenen und der kann dann eben sagen, ja, der Adel war irgendwann unfähig und korrupt und plötzlich war dann eben der dritte Stand da, eidert aus, und dann lief die Sache anders. Bei Ihnen ist das ja interessanterweise eine andere. Also Sie zeigen eigentlich, wie verschiedene Optionen es eigentlich gab.
Also natürlich, der Zufall, der mich interessiert, ist in einem großen Rahmen von Strukturen, die nicht beliebig sich hätten ändern können. Die nimmt man natürlich als gegeben hin. Also auch ich würde natürlich nie im Traum behaupten, ja, wenn es ein kleines bisschen anders gewesen wäre, dann wäre das Ancien Regime noch da. Und es hätte notwendigerweise Veränderungen gegeben. Und diese Veränderung, da ist natürlich auch keine beliebige Auswahl gewesen. Aber innerhalb eines solchen Rahmens, dass man weiß, diese Systeme, diese gesellschaftlichen Systeme und Herrschaftsstrukturen verändern sich, innerhalb dessen ist halt deswegen in der Zeit besonders viel Platz für Zufall, weil halt die Staaten noch komplett an den Dynastien hängen und deswegen ein einziger Todesfall oder ein einziger Fall, wo jemand kinderlos bleibt, tatsächlich ein Reich auseinanderreißen kann und ein anderes neu zusammensetzen kann. Und das ist ein Element des Zufalls. Die anderen Zufallselemente, die ich gerne einbringe, sind natürlich auch ein bisschen, um Kollegen zu ärgern, die dazu neigen zu sagen, es gibt so diesen ganz, und die gibt es ja kaum noch, aber viele Leute stellen sich die Geschichte noch so vor, dass es diesen gerade aufwärts führenden Fortschrittspfeil gibt, wo ganz klar ist, ganz oben sind wir, weil besser es nie werden kann. Wir haben immer recht. Und wenn mein Buch zu irgendwas gut ist, dann dazu zu zeigen, wenn die Leute vor 300 Jahren, so wie ich versuche, das klarzumachen, im Wesentlichen so intelligent waren wie wir und trotzdem Dinge gemacht haben, die völlig irrsinnig aussehen für uns, dann sollten wir uns mal fragen, wie wir für die Leute in 300 Jahren aussehen. Und das Resultat wird dasselbe sein. Und das kann uns ein bisschen bremsen in dem, was wir heute für selbstverständlich halten.
Vielen Dank.
Ja, eine schöne Relativierung der Gegenwart ist es, was Sie beschrieben haben. Herr Reichert, Sie waren Lektor, Sie waren Professor für Anglistik und Amerikanistik, Sie waren Präsident der Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt und Sie schreiben ein Buch über etwas, was völlig gewöhnlich ist und ganz besonders. Wie kam es dazu, dass Sie diesen Blick nach oben entdeckt haben?
Den Blick nach oben habe ich schon mit ungefähr 7 Jahren geübt, als man in einen freien Himmel schauen konnte und nicht mehr der Himmel nur voller Bomber gewesen ist, die einem das Haus zerschlagen haben. Auf einmal konnte man draußen sein, ohne Angst zu haben, und ich sah dann eine Wolke und habe sie sogar mit 7 Jahren versucht zu beschreiben, was natürlich gründlich schiefgegangen ist. Aber seitdem hat mich interessiert, was am Himmel passiert und gleichzeitig, wie kommt die Wolke vor in den antiken Dichtungen, in den antiken Epen, in der Bibel und so weiter. Und irgendwann, so etwa in den 80er Jahren, habe ich dann angefangen, Wolkentagebücher zu führen an den Orten, wo ich mich gerade aufhielt oder wo ich durchgereist bin. Und dabei gemerkt, wie außerordentlich schwierig es ist, Wolken zu beschreiben. Also das Buch ist im Grunde ein Exerzitienbuch über den Versuch, Wolken zu beschreiben. Und dabei habe ich mich dann auch natürlich orientiert, wie machen das denn andere Leute, also in anderen Medien zum Beispiel. Wie kann man etwas, was in einem Moment sich zeigt und im nächsten Augenblick, wenn man wieder hochschaut, anders geworden ist, wie kann man das fixieren, zum Beispiel auf einem Bild. Und dann habe ich natürlich so die Geschichte der Wolkenmalerei versucht, immer nur in kleinen Essays, in kleinen Schritten, in kleinen Beschreibungen darzustellen, also die symbolischen Wolken im Mittelalter, aber die nichts zu tun haben mussten mit dem, was man am Himmel tatsächlich sah. Oder es gibt dann auch Bilder, wo man die symbolische Wolke sieht und gleichzeitig sieht, dass der Maler genau beobachtet hat, also schon wusste, was sich da abspielte. Und dann natürlich die große Epoche der Wolkenmalerei, die bei den Holländern anfängt, also mit Ruysdael, und dann vor allen Dingen in England mit Constable, der 2 Jahre lang jeden Morgen oder Mittag mit Staffelei oder Papier auf Hampstead Heath gezogen ist, um die Wolken zu erfassen und gleichzeitig sein Engagement im Wahrnehmen dieser Wolken mit darauf zu bringen. Er hat für seine großen Bilder nie die Wolkenskizzen benutzt, weil er sagte, ich bin ja in einer anderen emotionalen Verfassung. Deswegen muss ich für diesen Six-Footer, wie er diese großen Schinken nannte, anders malen. Bei Friedrich ist es da wiederum anders. Der hat Wolken sozusagen für die Halde skizziert und hat sie dann, wo er dachte, sie passen da rein, in die Bilder gesetzt. Aber meteorologisch stimmen sie eben nicht. Ne? Auch Goethe hat ja versucht, ihn zu disziplinieren, indem er sagte, wir haben doch jetzt eine Wolkenwissenschaft, studieren Sie doch mal Howards Wolkentheorie. Und der Friedrich sagt, das interessiert mich überhaupt nicht. Und es war ihm egal, ob sie stimmen oder nicht. Wolken waren für ihn im Grunde theologische Zeugnisse. Ne?
Sie können sich vorstellen, was für ein interessantes Buch das ist. Ich will vielleicht noch kurz was zum Aufbau sagen. Also es ist wirklich, besteht aus völlig verschiedenen Formen. Es sind diese Beschreibungen drin, es sind Fotografien drin, die, glaube ich, ihre Frau gemacht hat. Mhm. es sind Abbildungen der Bilder drin, es sind eben diese Bezüge zur Mythologie drin. Und ich habe mich gefragt, ob die Wolke für Sie auch sowas wie eine Stilkunde ist. Dass Sie sagen, es ist nicht so schwierig wie eine Wolke, ohne Vergleiche zu beschreiben. Ist das auch, hat das auch mit Stil zu tun?
Das hat mit Stil natürlich sehr viel zu tun. Also immer wieder zu probieren, wie kann ich ohne jetzt etwas Abbildliches, was ich sozusagen nur wiedererkenne, das weiß ich, ein Nilpferd oder ein Elefanten, wie kann ich versuchen, das, was sich farblich abspielt in den Wolken, wie kann ich das in Sprache fassen? Und das ist natürlich unglaublich schwer. Es ist in der Sprache wahrscheinlich am schwersten. Stifter hat doch diese wunderbare Sonnenfinsternisbeschreibung gemacht und schreibt am Ende, was ich hier schreibe, ist nur hilflos. Wäre ich ein Beethoven, dann könnte ich die Wolken wirklich so darstellen, wie sie sich abgespielt haben. Und das war für mich übrigens der Weg in die Musik hinein, über Stifter. Und habe dann gedacht oder herausgekriegt, dass das einzige Medium, was den Wolken, also den Prozessen, die sich in Wolken abspielen, am nächsten kommt, die Musik ist. Da habe ich angefangen mit dem späten Liszt, mit den Klavierstücken Trübe Wolken, Nuages Gris. Lauter Septimakkorde rauf, runter. Er fängt in einer Tonart an, hört in einer anderen Tonart auf. Das heißt, die Wolken ziehen weiter. Die späten Stücke sind ohnehin Öffnung des tonalen Systems in die Atonalität hinein. Viel radikaler als Wagner das gemacht hat. Und ja, Wolken haben eben dieses Atonale. Sie machen dieses, machen jenes. Und das Wichtige ist die Prozesse, die sich da abspielen. Deswegen ist mein letztes Musikbeispiel eben eine Partiturseite von aus Ligeti's Atmosphäre, wo 16 zweite Geigen gleichzeitig in verschiedenen Tonarten und verschiedenen Rhythmen spielen. Das ist für mich wirklich der Spiegel dessen, was sich innerhalb dieser Wolken ereignet eigentlich, die ganzen chemischen, physikalischen Prozesse. Näher an die Wolken oder sozusagen eine Simulation der Wolken, wie Ligeti kann man meiner Meinung nach nicht kommen. Und ich versuche es in der Sprache, aber eben auch immer, schreibe an gegen die Gattungen. Es gibt Essays, es gibt Gedichte, aber immer in den Übergängen. Nicht? Ein Gedicht kann in ein Essay auslaufen, ein Essay kann zu einem Gedicht werden.
Wenn Sie es vielleicht noch zum Abschluss beschreiben können, was würden Sie sagen, was ist sozusagen der essentielle Reiz der Wolkenbetrachtung?
Der essentielle Reiz ist der, dass die Wolke einerseits immer etwas mit mir zu tun hat oder umgekehrt ich von ihr etwas empfange, was ich dann vielleicht als eine Interpretation meines Lebens sehe. Der Fotograf Stieglitz sagte immer in seinem großen Bildzyklus 1920 bis 1923, Correspondance, dass seine Fotografien Porträts sind von bestimmten Menschen, etwa von seiner Frau Georgia O'Keeffe. Und dass es diesen ganz, ganz engen Bezug gibt, den man natürlich erst herstellen muss. Aber das Flüchtigste ist letzten Endes eben auch das Beständigste. Nicht? Wenn Sie an das Brecht-Gedicht denken, erinnert sich an eine junge Geliebte und über sich sah er eine Wolke. Und als er sich später erinnert, ja, diese Frau hat jetzt vielleicht ihr fünftes Kind. Aber diese Wolke sehe ich wirklich immer. Und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind.
Nicht? War so weiß und ungeheuer oben.
Weiß und ungeheuer oben, ja, ja. Dieses Gedicht zitiere ich übrigens nicht, außer dass ich mal spreche von ungeheuer oben. Und das hat die Idee, dass der Leser eigentlich sich angeregt fühlen soll, ah, da kenne ich doch was, da kann ich doch weiter gucken vielleicht, weiter lesen oder selber Wolken betrachten. Und das Zweite ist noch, dass Wolken, wenn man sich auf sie einlässt, etwas, oder auch Wolkenbilder, Sie haben hier in Leipzig drei wunderbare Jan van Goyens hängen, etwas sehr Kontemplatives in uns auslösen können. Wenn man bereit ist, aus unserer Reizüberflutung einmal auszusteigen und sich konzentrieren zu wollen, ist nichts besser als die Betrachtung von Wolken oder von Wolkenbildern. Das ganz langsame sich annähern, bei großen Bildern ist es eben so, jedes Mal entdecken Sie etwas Neues, wenn Sie das Bild sehen. Das ist nur auch bei großer Literatur natürlich so. Ne?
Schönheit und Vergänglichkeit kommen zusammen in der, in der Wolke und das Tolle ist, sie sind immer da. Das ist ja wirklich ein unglaublicher Vorzug, dass die uns immer zur Verfügung stellen als Reservoir für unsere Stimmungen. Also Gestimmtheit und Stimmungen spielen ja auch eine große Rolle in Ihrem Buch. Wir müssen aber, glaube ich, leider jetzt unser Gespräch beenden, dass Jörg später an die Reihe kommt.
Jörg Später, Sie sind Historiker an der Universität Freiburg seit vielen Jahren und Sie haben, muss man sagen, oder ich darf das jetzt hier sagen, endlich sind Sie derjenige, der eine Biografie über Siegfried Krakauer geschrieben hat, den großen Theoretiker, Soziologen, Filmtheoretiker, Autor, der also eigentlich auch Architekt eigentlich war und nicht zu vergessen ein brillanter Feuilletonist. Also wenn Sie mal die Feuilletons deutschen Tageszeitungen überdrüssig sind, dann lesen Sie einfach mal Krakauer, ganz brillant, kann ich immer nur sagen. Wie sind Sie als Historiker ausgerechnet auf ihn gekommen?
Ja, wie bin ich auf ihn gekommen? Es ist eine profane Geschichte.
Warum Krakauer?
Also ich hab mich, auch wenn ich Historiker bin, schon immer für die kritische Theorie der sogenannten Frankfurter Schule interessiert. Krakauer war nicht Teil davon, aber er lief immer am Rande mit. Er war ja mit Adorno befreundet. Außerdem gehörten seine kultursoziologischen Texte sozusagen zu den Basistexten der Kulturwissenschaften. Also von daher kannte ich ihn immer, aber immer nur von ganz weitem weg. Wie es dann dazu kam, das war eine ganz profane Geschichte. Ich wollte an der Universität mit einer Kollegin zusammen ein Seminar anbieten. Die Kollegin Cornelia Brink beschäftigt sich mit Fotografie und Filmgeschichte. Ich, wie gesagt, interessierte mich für die Intellektuellen und wir haben überlegt, was können wir eigentlich genau zusammen anbieten. Und dann kam als einzige und beste Schnittmenge Siegfried Krakauer raus. Und in dem Moment war es geschehen. Dieses Seminar war so faszinierend, die Lektüre von Krakauer war so faszinierend, dass dann eigentlich Schritt für Schritt sich ergeben hat. Also in der Zeit, und ich glaube, das war ein ganz entscheidendes Moment für mich, kam auch der Briefwechsel mit Adorno raus, mit dem er seit 1919 befreundet war und mit dem er eine, man kann schon sagen, platonische Liebesbeziehung hatte. Die beiden haben zusammen Philosophie gelernt, Krakauer als gelesen, Krakauer als Lehrer, Theodor Wiesengrund als Schüler. Die beiden waren ergriffen voneinander, sie waren fasziniert voneinander. Und dann passierte auch das, was in anderen Liebesbeziehungen Negatives passiert. Es gab Eifersucht, es gab Verletzungen, es gab Verlassensängste. Und das alles findet man in diesem Briefwechsel wiedergespiegelt. Und es steht einfach auch nicht nur als Privatgeschichte dort, sondern man spürt richtig, wie so ein lebensweltliches Unterholz unter diesen kanonischen Texten, die wir kennen, gelegt oder wie das dort entstanden ist. Und auf einmal bekommt der Blick auf solche Figuren eine ganz andere Perspektive. Ja, eine biografische Perspektive sozusagen. Und daraus hat sich dann sukzessive das Projekt entwickelt.
Das Besondere an diesem Theoretiker, wir haben es ja jetzt irgendwie schon angesprochen, ist ja, dass er so enorm vielgestaltig ist. Also diese vielen verschiedenen Rollen, die er eigentlich hatte. Und da geht natürlich die Frage an einen Autor oder dann Biografen, Herrgott, wie macht man das? Also wie kann man diese, also wie, Sie stellen ihn auch als intellektuellen Denker ja vor, also jeweils in seinem Bereich. Ich stelle mir das als enorm schwierig vor, tatsächlich diese unterschiedlichen Bereiche alle irgendwie doch unter einen Hut zu bringen.
Ja, das ist auch total schwierig gewesen und ich wache immer wieder mal oder träume immer wieder mal nachts, dass jemand dann sagt, du Scharlatan, du Dilettant, sprichst hier über Dinge, über die du nichts verstehst. Das ist so. Also es gab bestimmte Bereiche wie Architektur, Philosophie, der ganze Filmbereich, mit dem habe ich mich vorher nur als Zuschauer beschäftigt. In die musste ich mich tatsächlich einlesen. Für manche hatte ich mehr Zeit, für manche nicht so viel Zeit. Und dann gab es aber allerdings auch einige Säulen, die ich hatte. Eben, ich sagte ja schon, die kritische Theorie kannte ich ganz gut. Mit der Immigrationsgeschichte bin ich vertraut. Meine Doktorarbeit hatte ich auch aus einem solchen Bereich gewählt. Auch über die ganzen Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus war ich gut informiert.
Gut. Es gibt eine Binnenspannung in dieser Biografie, die Sie, glaube ich, vielleicht nicht ganz so explizit machen, aber die mir jedenfalls aufgefallen ist. Und zwar einerseits betonen Sie sehr stark das jüdische Herkunftsmilieu, also sehr, sehr interessant. Und gleichzeitig, also eine starke Traditions, Sie zeichnen das eben auf. Und gleichzeitig auch, und das ist auch ungemein überraschend im Vergleich auch zu vielen anderen Immigranten, eigentlich immer wieder eine enorme Wille zur Modernität, so würde ich das sagen. Also der war ja wirklich immer gerne Avantgarde und sehr vorne und wahnsinnig aufgeschlossen im Neuen. Sehen Sie da auch eine Spannung drin oder wie erklären Sie
sich das? Ich meine Spannung zwischen der jüdischen Herkunft und der Modernität.
Also gewisses Traditions-, also verhaftet sein. Oder ist das auch eine Form von Ausbruch daraus?
Also die jüdische Herkunft betone ich nur, insofern sie tatsächlich eine Rolle spielt. Die spielt nicht per se eine Rolle. Sie spielt dort eine Rolle, erst einmal, wo ich den Bekannten- und Freundeskreis Krakaus betrachte und feststellen muss, es sind fast alles nur Juden. Ja? Das waren keine frommen Juden, das waren keine jüdischen Juden, sondern das waren Leute jüdischer Herkunft, die eigentlich nur noch in loser Beziehung zu ihrer jüdischen Tradition standen. Das heißt, das Jüdischsein war für sie mehr eine Erfahrung, nämlich in dem Sinne, dass sie merkten, die Leute, auf die wir uns verlassen können, sind auch Juden. Ja? Wir finden sozusagen nicht in die Mitte der säkularen Gesellschaft hinein. Der Antisemitismus, der juristisch verboten ist, besteht sozial weiter. Und natürlich dann 1933 wird Krakauer tatsächlich zum Juden, indem er sich in das jüdische Kollektiv einreiht, was ja auch ganz logisch ist. Er ist ja vertrieben worden, weil er natürlich politischer Linker ist, aber vor allen Dingen, weil er Jude ist. Auch wenn er kein politischer Linker gewesen wäre, wäre er als Jude verfolgt worden. Insofern spielt die jüdische Herkunft eine Rolle. So, die Modernität und das Jüdische. Da wäre ich vorsichtig, aber es ist natürlich schon so, dass gesellschaftliche Außenseiter, wenn sie es zu etwas bringen wollen, brauchen ganz besondere Leistungen, brauchen ganz besondere Ideen, brauchen ganz besondere Schlüssel, um sich diese Karrieren zu erarbeiten. bei Krakau ist das tatsächlich so. Also er hatte Handicaps. Also das Jüdische ist auch ein Handicap im Sinne der ausschließenden Gesellschaft, aber er hatte darüber hinaus Handicaps. Er stotterte zum Beispiel, er war Autodidakt, er war in einem Brotberuf eingefangen, in der Architektur, den er nicht liebte. Er wollte an die Öffentlichkeit einen Wortberuf wählen, konnte das aber eben aus sozialen Herkunftsgründen nicht unbedingt tun. Insofern mag aus bestimmten Handicaps auch eine bestimmte Produktivität entstehen. Aber das muss nicht zwangsläufig in der...
Dann nochmal die Frage gemacht mit der Immigration, weil dieses Moderne dort, er war ja sehr also er freute sich ja direkt in New York. Viele Immigranten haben ja eigentlich darunter einen Herkunftsverlust erlitten und so weiter. Und bei ihm und seiner Frau hat man immer den Eindruck, wie machen die das eigentlich? Wie kriegen die das eigentlich so mit ihrer Aufgeschlossenheit auch hin? Oder auch zum Beispiel auch bei der Remigration in den 50er Jahren war er ja auch neugierig auf die jungen Intellektuellen in Deutschland wieder, was da so heranwächst.
Ja, er war mit der Ankunft in New York war er begeistert. Ja. Er lief da durch diese Stadt. Es war zum einen ein ganz vielleicht nebensächlicher, aber wenn man Krakauer dann studiert hat, dann doch nicht so zufälliger Aspekt. Er sagte, das kenne ich ja alles schon. Das habe ich schon in Filmen gesehen. Den Schuhputzer, den Milchverkäufer, den Journalisten, oder Zeitungsverkäufer. Krakau war ein Filmmensch und er war ein Stadtmensch. Ja, er war ein urbaner Mensch. Er lebte immer in Städten und er sagte, ich fühle mich nur in Städten wohl, die Straße, das ist mein Lebenselixier, die Großstadtstraße. Das ist ganz sicher. Und dann müssen Sie natürlich sehen, er hatte das Purgatorium hinter sich oder fast die Apokalypse in Frankreich. Also er war erst in Paris von 33 bis 40 und dann begann die Flucht in Frankreich. Und das war furchtbar. Die sind dann nach Marseille, waren dort in der Stadt gefangen, wie in einer Mausefalle, sind gerade noch nach Lissabon gekommen. Sie haben wirklich gefroren, gehungert, alles, was man sich nur vorstellen kann. Und der Mann war schon über 50 und jetzt hatte er es geschafft, mit Hilfe von Freunden in New York zu kommen. Und jetzt hat er gedacht, jetzt ist meine letzte Chance da. Und er hat auch sofort sich entschlossen, dass er nun ein amerikanischer Schriftsteller ist. Er hatte nur noch in Englisch geschrieben. Und und das war sozusagen seine Lebensphase, wo endlich vielleicht das eingeholt werden konnte, was ihm die ganze Zeit über verwehrt worden war. Ich glaube, mit dieser Haltung ist er in New York eingestiegen und er hat auch gespürt gleich, dass das möglich ist.
Mhm. Ein wichtiger Teil Ihres Buches ist eigentlich diese Rekonstruktion auch dieses Freundeskleeblatts. Wir haben es jetzt schon mal besprochen, also mit Bloch, Benjamin und Adorno eigentlich in den 20er Jahren, was Sie sehr also wunderbar eigentlich vorführen, diese interessante intellektuelle Freundschaft auch mit allen möglichen Aufs und Abs. Und da ist es ja das Interessante, dass Krakauer in den ersten Jahren, da war er ja er war Establishment, er saß an den Fleischtöpfen, nämlich als Redakteur der Frankfurter Zeitung, und die anderen waren eben eigentlich die Außenseiter, und er hat sie dann auch immer ein bisschen gefördert, aber sie waren schon ein bisschen abhängig, und das ändert sich ja im Laufe des Lebens eigentlich dann. Das ist ja auch so ein subkutaner Prozess, also gerade bei im Zusammenspiel mit Adorno dann in der Emigration.
Ja, er war der etablierte Außenseiter, der tatsächlich gerade Walter Benjamin immer wieder zu Aufträgen verholfen hat. Auch auch Ernst Bloch hat er in die Zeitung reingeholt. Die lebten allerdings auch von anderen Dingen noch. Sie waren nicht von Krakau total abhängig. Wie gesagt, Wiesengrund, Adorno war sein jüngerer Freund, den er versucht hat zu fördern. Ja, und dann passiert das, was oft in Immigrationslebensgeschichten passiert. Er wird von einem Tag auf den anderen vom gefragten Redakteur zum Bittsteller selber. Ja, das Institut für Sozialforschung, bei dem Adorno dann langsam anheuert und sich etabliert, war in der Zeit durch die Spenden von Felix und Hermann Weil gut dotiert im Ausland. Und das war natürlich eine Anlaufstelle, die eine potenzielle Möglichkeit gewesen wäre, ein Lebenseinkommen in Paris zu sichern. Und das ist eine tragische Geschichte, was dann alles passiert. Und da drehen sich tatsächlich Abhängigkeitsverhältnisse um. Das betrifft das Verhältnis zu Adorno. Was die anderen betrifft, Krakau und Bloch, Benjamin und Bloch, die waren auch in der Emigration selber arme Existenzen. Da hat sich nichts umgedreht. Mhm.
Und vielleicht eine abschließende Frage noch. Er ist ja eigentlich in seinen intellektuellen Feldern, die er spielt, ja bekannt gewesen, aber Sie machen, also Sie integrieren das jetzt in einer Biografie. Was war für Sie eigentlich, also welche dieser vielen Rollen war für Sie am interessantesten? Und im Unterschied dazu vielleicht, wo glauben Sie, bleibt er, also am Wirk, also was ist eigentlich der Bereich, wo er weiterhin am produktivsten oder wirkmächtigsten bleibt?
Ich finde den Lebensläufer am interessantesten. Dem hinterherzulaufen war unglaublich spannend, weil man immer wieder in Milieus kommt, aus denen er wieder rausgekickt wird. Dann geht man zum nächsten weiter. Also ich fand diese Figur des Forrest Gump, der durch die Geschichte stolpert und immer wieder in wesentlichen Momenten feiner Beobachter ist, am spannendsten. Was das Werk angeht, darauf zielt das, glaube ich, ist das Feuilleton, Sie haben das ja eben schon gesagt, schon das Beeindruckendste. Ja? Man muss sich nur mal die schiere Menge angucken, die Krakauer geschrieben hat. Ich glaube, über 1000 Filmartikel alleine. Und das ist ja nur ein Bereich seines Schreibens. Und mit welcher Gewieftheit und mit welcher Modernität und avantgardistischen Blick er Dinge beobachtet hat, wie das niemand gemacht hat in seiner Zeit. Und für mich persönlich ist aber das geschichtstheoretische Werk unglaublich spannend gewesen.
Den haben wir noch vergessen.
Ja, das ist so gelehrt und so weise und so durchdacht und so reflektiert. Sie müssen wissen, ich bin Historiker und ich bewege mich in einem theoriearmen Fach. Und hier kommt jemand, der auch von außen wieder auf dieses Fach schaut und bestimmte Methoden reflektiert, bestimmte Perspektiven auffächert, die eine richtige Theorie der Geschichtsschreibung entwirft, von der ich unglaublich profitiere, wo mir Sachen klar geworden sind, die mir vorher, obwohl ich so lange in dem Fach bin, nicht klar gewesen sind und die mir übrigens auch sehr gute Anhaltspunkte gegeben hat, diese Biografie zu schreiben.
Ja. Vielen Dank.
Barbara Stolberg-Rillinger ist Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit in Münster. Viele sagen, sie ist die Historikerin. Sie ist mehrfach ausgezeichnet geworden, unter anderem mit dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis. Und Sie haben gerade so gezuckt, deshalb frage ich Sie gleich, ist die Geschichtswissenschaft ein theoriearmes Fach?
Sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Also da gibt es Gräben zwischen oder innerhalb der Historikerzunft. Es gibt die Theorieaffinen und die Theoriefeindlichen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man so eine gewisse Balance hält. Ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, methodische Reflexion ist extrem wichtig. Theoretisches Gerüst ist wichtig, aber am Ende, wie man als Handwerker sozusagen das Werkzeug ja auch wegräumt, wenn das Haus fertig ist, so würde ich als Historiker auch immer das Theoriewerkzeug wegräumen, dass man es als Leser nicht mehr explizit präsentiert bekommt.
Ja, und Ihr Buch findet ja wirklich eine wunderbare Balance zwischen diesen beiden Bereichen. Man merkt, analytisch vorgehen, Sie haben viel über Rituale und Symbole gearbeitet und dass Sie gleichzeitig erzählen können. Und vielleicht können Sie den Zuhörern mal kurz schildern, was es, wir sagen ja selbstverständlich Kaiserin Maria Theresia, aber wenn man es genau nimmt, war sie ja gar keine Kaiserin, obwohl sie praktisch die einzige Herrscherin war in 650-jähriger Habsburger Geschichte. Sagen wir es routiniert, aber es war ein sehr komplizierter Vorgang, bis man sie Kaiserin nennen konnte.
Ja, es ist sehr kompliziert. Eigentlich ist sie ja die Erbtochter des Hauses Habsburg und hat die habsburgischen Länder geerbt und ist dann König Rex von Ungarn und König von Böhmen geworden, also ganz ausdrücklich männliche Kronen hat sie erworben. Das war auch sehr wichtig, also als Herrscherin hat sie gewissermaßen von ihrem Geschlecht abgesehen und war eben König. Weil ihr Gatte Franz Stephan dann zum Kaiser des Römisch-Deutschen Reiches gewählt worden ist, natürlich unter ihrem Einfluss, ist sie als seine Gattin Kaiserin gewesen. Aber sie hat das immer sehr runtergehängt und sie ist auch ganz ausdrücklich nicht, hat sich selber nicht zur Kaiserin krönen lassen, weil das eben gewissermaßen ja nur ein sekundär, ein abgeleiteter Titel war. Es war ganz wichtig, dass sie ihre eigene, von ihrem Gatten vollständig unabhängige Herrschaft hatte. Und das stand im Vordergrund. Trotzdem hat sie natürlich den Titel Kaiserin geführt, weil das ja der höchstrangige Titel war, den sie hatte. Und man hat natürlich immer den höchstrangigen Titel verwendet.
Sie schildern diese Szene ja hochinteressant, als sie praktisch, sie kamen 23-jährig an die Macht, als ihr Vater Karl VI. Starb. Und sie ging dann nach Ungarn, um sich dort, also die Territorien erbt sie, aber die Königinnenwürde muss sie auch von den Ständen zugesprochen bekommen. Und vielleicht können Sie diese Szene noch kurz beschreiben, die Voltaire dann beschrieben hat und ein Mythos daraus entstanden ist, was sie da gemacht hat, wie raffiniert sie da vorgegangen ist. Die Ungarn zu überzeugen.
Eine legendenhaft überhöhte Szene. Nach ihrer Krönung zum König von Ungarn ist sie auf dem ungarischen Landtag gewesen, wo es darum ging, dass die ungarischen Stände, also im Wesentlichen der Adel, ihr Mittel zum Führen ihres Verteidigungskrieges gegen die vielen Gegner, die sich ihr ganzes Reich unter sich aufteilen wollten, um also diese Mittel zur Verfügung zu stellen und militärisch ihr zu Hilfe zu kommen. Und das ist immer stilisiert worden, 1741, diese Szene auf dem Landtag, dass die schöne junge Königin mit dem Thronfolger auf dem Arm aufgetreten ist und die ungarischen wilden Krieger zum Weinen gebracht hat und sie alle dann in den Ruf sterben für unsere Königin ausgebrochen sind und dann eben den Krieg zum Guten gewendet haben, sodass ihr Reich nicht aufgeteilt worden ist unter die vielen Gegner. Diese Szene hat zwar tatsächlich stattgefunden, aber überhaupt nicht so, wie sie dargestellt worden ist. Der Thronfolger war überhaupt nicht dabei, definitiv nicht. Also das hat man zu einer Madonnenszene stilisiert auf unzähligen Bildern und so eine Art Geburtsstunde der österreich-ungarischen Monarchie verklärt. Voltaire hat es so beschrieben. Viele Augenzeugen, die selbst dabei waren, haben sich später erinnert in ihren Memoiren, wie rührend es gewesen sei, mit dem kleinen Säugling die Mutter auf dem Arm. Das war aber definitiv nicht der Fall. Also eine Madonnenähnlich stilisierte Figur. In Wirklichkeit haben diese Stände dann keineswegs sofort bereitwillig die Mittel zu diesem Krieg geliefert, sondern haben noch wochenlang weiterverhandelt und haben nachher einen relativ bescheidenen Beitrag geleistet, sodass also man sieht, es ist eine mythisch überhöhte Szene. Tatsächlich war es aber für den Ausgang dieses Krieges wirklich nicht unerheblich, dass die Ungarn diese Insurrektion, also diese das zu den Waffen gegriffen haben und ihr Erbe verteidigt haben.
Sie erzählen ja einzelne Szenen nach und erzählen auch, wie es am Hof stand, wie es zuging, also wie viele unterschiedliche Beamte, wie viele Handwerker da anwesend waren oder was bei einer Eheschließung an rituellen Voraussetzungen geschieht, dass das Brautpaar schließlich in die Gemächer geführt wird und die Eltern das Brautpaar entkleiden, das fand ich auch eine ganz erstaunliche Vorstellung. Und vieles an diesen rituellen Dingen, die uns heute fremd sind, beschreiben Sie ja so praktisch, dass Sie sagen, Sie ziehen den Schleier des 19. Jahrhunderts erstmal weg, also die Monumentalgeschichte, die Heroin aus ihr gemacht hat, und schauen sich das nochmal ganz neu an. Sie wissen, dass Sie auch perspektivisch erzählen. Sie sind, würde ich sagen, sehr unvoreingenommen in Ihrem Blick. Trotzdem hat mich natürlich sehr interessiert, wie Sie das Geschlecht Maria Theresias immer mitdenken, aber nicht zum Zentrum machen. Mhm. Also dass es nicht immer darum geht, dass es eine Frau ist und dass Sie trotzdem beschreiben, was alles nötig ist, dass eine Frau in so eine Machtposition kommt. Mhm. Und Sie unterscheiden sehr oft zwischen physischem und juristischen oder politischen Körper. Vielleicht können Sie das zum Abschluss noch mal erklären, denn da steckt ja auch die Theorie Ihres Fachs drin, um das überhaupt beschreiben zu können, was da passiert.
Ja. Also, dass Frauen politische Herrschaft innehaben, ist eigentlich erst im 19. Jahrhundert etwas völlig Unvorstellbares geworden oder etwas jedenfalls völlig Illegitimes. Unter dynastischen Bedingungen, wo ja die Herrschaft durch biologische Fortpflanzung weitergegeben wird, ist es überhaupt nicht so ungewöhnlich gewesen, dass Frauen als Regentinnen fungiert haben, also als Regentinnen für ihre unmündigen Söhne oder als Regentinnen für ihre kranken Männer oder eben gelegentlich auch als Erbinnen der Herrschaft. Und erst im 19. Jahrhundert, im bürgerlichen Zeitalter, ist das etwas völlig Abwegiges und Paradoxes erschienen. In Maria Theresias Zeit, wie gesagt, sie hat sich zum König von Böhmen und König von Ungarn krönen lassen, konnte man durchaus die Rollen differenzieren und konnte trennen zwischen dem physischen Geschlecht einer Frau und der Herrscherrolle und eben einer quasi männlichen Krone. Das war gar nicht vollständig ungewöhnlich. Und klassische Historiographie des 19. und auch noch des 20. Jahrhunderts hat eben ihre Vorstellungen von bürgerlichem Geschlechterverhältnis und Geschlechterpolarität auf diese Zeit des 18. Jahrhunderts zurückprojiziert und damit Maria Theresia in vieler Hinsicht ein vollkommen falsches Bild von ihr gezeichnet. Und ich finde es ganz wichtig, dahinter zurück, hinter diese Überkrustung durch diese bürgerliche Geschichts- und Geschlechterbild des 19. Jahrhunderts, dahinter zurückzugehen und diese Epoche in ihrer oder diese Gestalt in ihrer Epoche zu verstehen, aus ihrer Epoche heraus zu verstehen und eben nicht aus einem falschen, anachronistischen Identifikationsbedürfnis späterer Zeit.
Trotzdem, sie hatte 16 Kinder, das muss man vielleicht noch dazu sagen, also 16 Kinder, während sie regierte und Krieg führte. Sie hatte einen Mann, Franz Stephan, den sie dynastischen Zwerg einmal nennen, den sie aber wirklich selber ausgewählt hat und schon von Kind hat. Vergleichsweise, ja. Also sie war auf jeden Fall die beste Partie Europas. Sie hätte auch andere Männer haben können als diesen dynastischen Zwerg. Und den liebte sie offenbar, was auch ungewöhnlich ist für diese Zeit. Und nun übergebe ich an Volker Weiß und Alexander Kammann.
Ja, Herr Weiß, auch Sie sind promovierter Historiker und Sie arbeiten seit vielen Jahren über die rechte Ideengeschichte eigentlich, über die Geschichte des rechten Denkens auch. Sie haben in Ihrem Buch eine Analyse eigentlich von dem geistigen Kosmos vorgelegt, was eigentlich hinter den rechtspopulistischen und rechtsradikalen Bewegungen in Europa eigentlich steht. Und ich fand ja interessant daran, dass Sie die Ideologie an sich ja wichtig nehmen. Es wird ja oft immer gesagt, man hat ein postideologisches Zeitalter und so weiter und die Gedanken sind nicht so wichtig. Sie machen das irgendwie anders. Fiel Ihnen das auch? Wie wichtig ist Ihnen das?
Naja, ich habe, denke ich, die Angewohnheit, die Menschen auch ernst zu nehmen und denke, dass für politische Entscheidungen das Denken ja schon eine Vorstrukturierung erfahren hat, ideologische Natur. Und das möchte ich dann auch übersetzen. Also ich möchte die Handlung anschauen und dann auch den Zusammenhang zwischen der Handlung, der politischen Handlung oder der gewünschten politischen Handlung und der formulierten Ideologie dann ja diesem Zusammenhang nachgehen, genauso wie den Widersprüchen.
Was in Ihrem Buch auffällt, ist, dass Sie eigentlich den Mythos von der neuen Rechten durch Ihr Buch eben auch so ein bisschen dekonstruieren, weil die angesprochenen Bewegungen sich ja sehr stark als neue Bewegungen gegen das Establishment, gegen eingefahrene demokratische Rituale inszenieren und sie zeigen eigentlich einen sehr engen Zusammenhang zu alten rechten Denktraditionen, die wir eigentlich seit den 20er Jahren kennen. War Ihnen das auch, ist das tatsächlich eine Vorannahme, die Sie schon immer hatten, oder dachte man dann, ja, hier trifft man wieder auf die typischen Ideologeme, die man eigentlich schon bei, was weiß ich, Möller-Fandenburg oder Karl Schmidt getroffen hat?
Also im Prinzip ist es auch ein Forschungsergebnis. Ich habe, ja. Sie hatten es ja angesprochen, eben lange Jahre über Möller-Fandenbrück und dieses geistige Universum der 20er Jahre geforscht. Und diese Motive der heutigen neuen Rechten, die finden wir, also man könnte zurückgehen bis zu den Motiven, die Herr Orowski vorhin präsentiert hat. In dem Moment, wo Herrschaft sich legitimieren muss, kommt eine Geisteshaltung, eine Ideologie zum Tragen, ja, die defensiv diese alte Ordnung, die sie sich ersehnt, die zusammengebrochen ist, doch rekonstruieren möchte. Das ist ein Grundgedanke, der im Prinzip schon in diese Zeit zurückreicht. Wir haben ganz viele Motive, die jetzt hier in der Reihe aufgetaucht sind. Das Gesetz der Nostalgie, dass die Dinge wieder so werden sollen, wie sie noch nie waren. Ja, das, diese Anekdote mit der Madonnenfigur eben, das spielt da alles eine Rolle. Und insofern kann man dieses Denken auch in den Zeitschriften und Debatten, die ich untersuche, also in meiner Quellenlage, kann man das sehr weit zurückverfolgen. Diese Leute berufen sich zum Teil auf beispielsweise De Maistre oder Donoso Cortes. Cortes ist ein ganz wichtiger Autor, da sind wir im frühen 19. Jahrhundert, der dann für Carl Schmitt der Stichwortgeber wird. Carl Schmitt ist dann der Stichwortgeber für die heutige neue Rechte. Also ich arbeite in archäologischen Schichtungen letztendlich, die ich freilege.
Da ist mir so ein interessanter Spannungsbogen, ein Spannungsfeld aufgetaucht eigentlich. Wenn man sich das anschaut, gibt es ja klassische Rechtekategorien wie Ordnung, Autorität und so weiter. Und in diesem, oder das Auffällige ist jedoch eigentlich immer, und dass diese neue Rechte oder wie auch immer tatsächlich auch zu diesen Sponti-Bewegungen oder Protestbewegungen oder wie auch immer so zu solchen Mitteln immer mal wieder greift. Also dieses Bewegungsmoment, also wo man irgendwie sagt, naja, so ordentlich ist das ja interessanterweise dann da in solchen Fällen auch nicht, wenn da irgendwelche Veranstaltungen gestört werden oder solche. Wie ist das, eine neue Taktik oder eine andere Strategie, die da angewendet wird?
Na, ich denke nicht, dass das neu ist. Wir können also historisch ähnliche Dinge in den 20er Jahren.
Ganz jünger in den 20ern, ja, stimmt.
Genau, jünger wäre ein Beispiel, also dieser selbst erklärte preußische Anarchismus beispielsweise. Wir haben das in den 50er Jahren, ich gehe im Buch auch kurz drauf ein. Ich finde auch diese immer wiederkehrende Kategorisierung, die Rechte sei die Partei der Ordnung. Also wenn ich mir die Geschichte der Arbeiterbewegung anschaue, wo es immer auch um Organisationsdebatten und gesellschaftliche Ordnung ging, auch der Liberalismus hat seine Ordnungsvorstellung. Ich finde das ein bisschen fehlleitend. Ich denke, die eigentliche Kategorie der Rechten ist die der Ungleichheit, der gewollten und bewussten Ungleichheit. Oder wie Stefan Breuer das mal genannt hat, die Ordnungen der Ungleichheit. Das finde ich viel zielführender. Und um diese Ungleichheit wiederherzustellen, um diese, wie Sie ja sagen, also diese Leute sagen, furchtbar dekadente, erstarrte, liberale Gesellschaft, egalitäre Gesellschaft, um die eben aufzubrechen, hat man eben die Mechanismen der Mediengesellschaft studiert und greift dann eben zu sogenannten Sponti-Formen.
Und es gibt zwei wichtige, also sehr wichtige Punkte in Ihrem wirklich sehr ungemein instruktiven und Buch, in dem also wirklich alle möglichen Zeitschriften, sagten Sie schon, analysiert werden, Denker, Zusammenhänge, Netzwerk, eigentlich kommt eine Netzwerkstruktur eigentlich interessanterweise dann auch heraus. Zwei wichtige Punkte fallen mir ins Auge, zum Beispiel das Internationale, wo man denkt, vielleicht ist da tatsächlich was neu entstanden in der Form vielleicht. Also es gibt tatsächlich, korrigieren Sie mich, aber tatsächlich so eine seltsame Allianzen in den verschiedenen rechten Zentren eigentlich in ganz unterschiedlichen Ländern. Also wenn man zum Beispiel Dugin oder Frankreich mit dazu nimmt oder wie auch immer, wo man eigentlich ja denkt, Herrgott, wie passt das zusammen eigentlich, weil das ganz unterschiedlichste Denktraditionen und so weiter sind.
Ja, ich versuche das hier nachzuzeichnen. Also einerseits auch ein Bewusstsein zu schaffen, dass auch der Nationalismus international, also gewissermaßen mit Bindestrich agieren konnte. Da gab es immer Achsen. Und wenn wir meinetwegen an die Antikomintern-Achse denken, es gab, und da sehe ich auch die Ursprünge der neuen Rechten, oder nicht nur ich, die Forschung durchaus, es gab ja den europäischen Faschismus. Und es gab, und da kommen wir dann in die biografischen Momente hinein, in die Person Armin Mohlers, es gab ja eine europäisch aufgestellte Waffen-SS, die tatsächlich einen europäischen Gedanken von rechts formuliert hat, genauso wie es immer eine moderne von rechts gab. Also es gab alle diese Elemente, gibt es schon sehr lange. Sie blieben ein wenig in den Nischen dieser sehr elitären Zirkel und Verbindungen und Institute, die auch selber nie an die Massen ran wollten, sondern die...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.